Ihr hört Beziehungsstatus kompliziert. Der Podcast zwischen Psychologie, Patriarchat und Paartherapie.
Von Vanessa, Politikwissenschaftlerin, und Lukas, Psychotherapeut in Ausbildung. Freust du dich auch schon auf die nächste Grand Tour?
Nein.
Wieso nicht?
Weil es interessiert mich nicht. Okay, ich habe wirklich, wirklich genug Fahrrad.
Aber dann hast du bestimmt heute beim Prolog der Deutschlandtour mitgefiebert.
Ich weiß, dass Del Toro gewonnen hat.
Wirklich?
Ja.
Woher?
Ja, weil ich nicht doof bin.
Woher wusstest du das? Wer hat dir das gesagt? Weil wir haben nicht drüber geredet.
Die Nachrichten haben mir das gesagt.
Welche?
Die im Internet.
Mhm. Naja.
Freust du was dich auf die nächste Grand
Tour? Was sagst du dazu?
Dass wir bitte nicht darüber reden. Bitte, bitte, ich flehe dich an. Ich möchte nicht mehr über Fahrradfahren reden.
Gar nicht mehr?
Nein.
Dieses Jahr nicht mehr?
Vielleicht in einem Monat oder zwei wieder. Gefühlt wirklich ist es das einzige Thema dieses Jahr, was uns irgendwie begleitet hat. Wir hatten auch kein größeres Projekt. Ich habe kein Buch geschrieben, wir haben keinen Welpen bekommen, wir haben keine große Auslandsreise gemacht.
Bisher.
Wir haben nichts groß umgebaut oder so. Mein Hirn ist very understimulated.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, die einzigen Signale, die es empfängt, ist Fahrrad. Ich kann nicht mehr. Bitte, bitte.
Aber es geht dann ja auch bald schon wieder Cyclocross los.
Das würde ich mir sogar dann eher wieder anhören, weil das finde ich, das ist was anderes und lustiger. Und ich würde mir auch wünschen, dass du dieses Jahr vielleicht einen kleinen Überraschungs-Camping-Trip planst, mal, dass wir uns das mal angucken.
In Belgien im Januar.
Ja, das ist mir egal. Was?
Ja, das ist bestimmt kuschelig. Müssen wir die Hunde nur zu Hause lassen.
Warum?
Ich glaube, die haben da keine gute Zeit.
Ist denen doch egal, im Matsch stehen?
Haben die dann im Matsch stehen?
Ja.
Und frieren.
Ja, die können ja auch im Camper bleiben.
Da müssen wir erstmal gucken.
Hä, das machen wir doch häufiger.
Im Flora ja nicht.
Klar.
Bis jetzt?
Hä? Wenn wir einkaufen sind oder so, sind die doch immer im Camper.
Wir waren mit Flora noch nicht campen.
Als sie Baby war?
Haben wir sie nicht alleine
im Camper? Klar.
Nee.
Ich habe sie schon häufiger alleine im Camper gelassen.
Wann warst du denn im Camper mit denen unterwegs?
Hä, zusammen.
Wann?
In England. Letztes Jahr, da haben wir die häufiger alleine gelassen da drin.
Auch die kleine Maus?
Ja, auch die wirklich? Kleine Maus. Und die ist ja auch immer im Auto alleine.
Ja, das ist was anderes.
Weißt du, was ich nicht verstehe, wieso Leute da so gegen sind?
Was?
Das sehe ich ganz oft im Internet, dass Leute so haten, wenn jemand sagt, dass er seine Hunde im Auto lässt.
Ja, offensichtlich bei über 23
nee,
Grad
nee, darum geht's nicht. Das ist mir klar bei Hitze. Aber sondern so, ich habe zum Beispiel gestern wieder ein Video gesehen, wo jemand meinte, oh mein Gott, Gott sei Dank ist der Sommer vorbei, jetzt kann ich den Hund wieder im Auto lassen, wenn ich einkaufen gehe. Und dann waren da echt viele Kommentare, die meinten so, wer das macht, sollte seinen Hund weggenommen bekommen und du.
Ja, wir können ja echt gar nicht drüber reden, weil wir da eine andere Meinung zu haben, aber...
Ja, aber ich will ja wissen, was der Grund dafür sein kann.
Ja, ich auch, deswegen. Aber wir beide sind ja anderer Meinung, also sitzen wir hier und können nur spekulieren.
Ja, wo ist der Unterschied? Also, das ist ein Hund, der weiß nicht, ob er zu Hause oder im Auto ist. Beziehungsweise, es ist ihm egal, er liegt ja eh rum. Im besten Fall. Und wenn er nicht rumliegt, sondern zu Hause Crashout geht, dann sollte er auch nicht alleine zu Hause bleiben.
Ja. Ich habe letztens so einen Zettel gesehen aus so einer Nachbarschaft. Da ging es darum, lieber Nachbar unter mir oder
so
über mir.
So auf Insta.
Mhm.
Ja, ja, dass der Hund den ganzen Tag bellt.
Ja.
Ja. Scheiße, das frustriert mich so, dass Flora immer nicht alleine bleiben kann.
Ja, das ist really frustrating.
Ich ärgere mich voll. Dass wir es nicht doch früher angegangen sind.
Ja, ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht.
Doch, wir hätten es selber doch schon üben müssen. Wir hatten halt so Angst, weil es bei Alba schief gegangen ist, weil da haben wir es von Anfang an geübt. Dann hatte die Separation Anxiety, was basically eine Krankheit ist. Also so, das ist dann nicht nur so Trennungsangst, sondern so Panikattacken und so ein kompletter Adrenalinüberschuss im Hirn. Und dann gehen die so, dann machen die ganz komische Sachen.
Sachen kaputt vor allem.
Ja, und deswegen hatten wir panische Angst, dass wir das bei Flora auch produzieren. Und haben es extra diesmal langsamer angehen lassen mit dem Alleinebleiben-Training. Aber haben sie immer so schon von Anfang an so alleine in Räumen gelassen. Und jetzt klappt es trotzdem nicht. Wir haben auch einfach die falsche Hunderasse. Ich habe vorhin extra nochmal gegoogelt, so Spaniels, Alleinebleiben-Training. Und alle waren so, ja, das ist besonders hart bei dieser Rasse.
Ja, weil die einfach extrem nah sind.
Ja, kleine Velcro-Dogs. So ist es.
Das Velcro erklären.
So. Das sagt man eigentlich zu Babys, die sich nicht trennen können.
Ganz, ja, ganz Klettverschluss.
Ja.
Kletten. Ja. Apropos Kletten, da haben die auch alles voller Kletten, die kleinen Viecher, ey.
Die kleinen Viechers.
Ja,
nee. Apropos Viechers, wenn wir nächste Woche in Urlaub fahren, ne? Wir wissen ja immer noch nicht, wohin.
Mhm.
Und jetzt sind wir doch relativ probably nach Slowenien. Weil mein Traum von Cornwall geht vermutlich nicht in Erfüllung, weil das Wetter ist zu schlecht. Und ich kann zugeben, dass es keinen Spaß macht, wenn es dann regnet. Aber da sind ja unfassbar viele Zecken und ganz viel SFSME. Hast du da Angst vor? Ich schon.
Wirklich?
Ich will nicht 1000 Milliarden Zecken im Camper haben.
Warum sollen denn 1000 Milliarden Zecken im Camper sein?
Weil die 1000 Milliarden Zecken auf dem Auto, auf dem Hund sind.
Wieso?
Weil es da ganz, ganz, ganz viele Zecken geben soll. So 30 auf einem, nach einem Spaziergang.
Das klingt so wie ein bisschen übertrieben.
Nee, kennst du nicht so Videos auch aus Süddeutschland und so, wo die einmal so durch so ein Feld laufen und dann, das sieht aus, wie bei, wenn die bei uns durch so ein Kletter laufen.
Nee, das hab ich noch nie gesehen.
Echt nicht?
Nee.
Ja, ist aber so.
Ja. Naja. Nee, hab ich wirklich noch gar nicht gesehen. Habe ich auch noch nie von gehört, dass es so schlimm ist.
Okay, ich wollte was fragen eigentlich.
Ja, frag mal.
Habe ich vergessen.
Du wirst bestimmt mich fragen, was ich denke.
Worüber?
Die Deutschlandtour.
Nein, das nervt doch nicht.
Das ist ganz cool.
Willst du auf der Straße schlafen?
Ich wollte nur erzählen, dass das im Heimatort von meiner Oma anstartet.
Na gut.
Das ist cool.
Das kannst du erzählen.
Habe ich damit jetzt
erzählt. Willst du erzählen, was der Heimatort von deiner Oma ist?
Nee, das können die Leute sicher. Die haben ja jetzt eine Auswahl von 6 Orten.
Ach so, jetzt müssen die das extra nachschlagen. Meinst du, so interessiert die, dass so deine Oma geboren wurde?
Die wurde da nicht geboren.
Ja, oder gewohnt hat?
Nee, das ist...
Wo wurde deine Oma geboren?
Das weiß ich nicht.
Wenigstens so das
Ostpreußen. Land? Deutschland. Großdeutsches Reich. Jetzt okay, Polen.
Jetzt Polen, ja. Das ist meine Oma auch. Die kommt aus Pommern.
Ja. Und also... Nee.
Und nee, dann, wo ist deine Oma hingeflohen? Und alleine oder mit ihrer Familie?
Mit ihren Schwestern.
Und ohne Eltern?
Jo.
Sind die gestorben?
Glaube ich. Weiß ich nicht.
Hast du die dann auch nochmal wieder gesehen?
Weiß ich nicht. Nee, die wurden dann ja adoptiert.
Stimmt, deine Oma war adoptiert.
Also meine Oma wurde adoptiert, die anderen waren Pflegekinder.
Ja, stimmt. Und?
Und dann kamen die nach in die Pfalz. Aber
ist deine Oma zur Schule gegangen?
Ja.
Wie lange?
Das weiß ich nicht. Und sie konnte lesen und schreiben.
Ja, okay, aber barely, oder?
Nein. Die hat auch Bücher gelesen.
Ja, meine Oma auch, aber schreiben konnte die echt nicht so gut.
Doch, meine Oma hatte mal Einkaufslisten geschrieben.
Ja, meine auch, aber das war es auch. Also die hat ungern geschrieben und auch nicht so ultra lange Texte.
Die hat auch Postkarten geschrieben und so.
Also wenn du sie beim Schreiben gesehen hast, man konnte schon sehen, dass das meine Oma einigermaßen, das hat schon ein bisschen gedauert.
Ich habe sie jetzt nie schreiben sehen.
Hm.
Aber ich habe auch dich noch nicht schreiben sehen.
Hä? Wir sind 12, nee, wie lange geht man zur Schule? 7 Jahre oder so zusammen zur Schule gegangen.
Erstmal sind wir, nicht die ganze Zeit zusammen in einer Klasse gesessen.
Ja, aber schon lange genug, um dass du mich hast schreiben sehen.
Ein paar Mal habe ich dich schreiben sehen.
Das ist echt eine hässliche Schrift. Aber man kann sie lesen. Ich finde meine Schrift auch nicht so schön.
Ich habe keine hässliche Schrift.
Doch, du schreibst wie ein Kind.
Die meisten sagen, meine Schrift ist top.
Ja, okay, weil man sie lesen kann. Aber schön ist sie nicht.
Das habe ich auch von einer schönen Handschrift. Es wird nichts mehr per Hand geschrieben heutzutage.
Ja, aber zum Beispiel meine Mutter hat eine sehr schöne Handschrift. Ich bin immer neidisch, was sieht so erwachsen aus. Wenn ich jetzt meinen Kindern so eine Entschuldigung für die Schule schreibe, dann denken die, die haben sich die selber geschrieben. Wenn du das machst, dann kriegen die selbst sofort einen Eintrag.
Nein.
Doch.
Dann können die ja anrufen und dann werden die schon sehen, was wir davon haben. Nee, ich wollte noch, und meine andere Oma, wo kommt deine andere Oma her? Weißt du das?
Nee. Aber zu der hatte ich auch nie wirklich Kontakt.
Ja, trotzdem kann man das. Meine Oma ist gestorben, bevor ich geboren wurde und ich weiß, dass sie aus Böhmen kommt.
Ja, meine Oma ist auch nochmal älter. Also die ist auf jeden Fall nicht im Krieg als Kind geflohen. Deswegen weiß ich nicht.
Also meine Großeltern haben beide quasi dieselbe Kennenlerngeschichte.
Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie die Eltern von meinem Vater sich kennengelernt haben.
Naja, also die Grundvoraussetzung. Bei mir waren sie auf so einer Busreise zusammen.
Wirklich?
Mhm.
So eine Butterfahrt oder eine richtige, so eine Rundreise?
Es gibt keine Butterfahrt da unten.
Ach so, stimmt. Das ist ein norddeutsches Ding. Ich
die sind nach Italien gefahren.
Als junge Leute?
Ja, so eine Busreise.
Dann haben die da rumgeflirtet. Und dann waren die direkt zusammen.
Weiß ja nicht.
Meine Oma und Opa haben sich auf dem Kiez kennengelernt. beim Tanzen. Weil mein Opa war ja Tischler und hat auch auf dem Kiez ganz viel gebaut. Deswegen war er auch oft auf. auf jeden Fall, meine Oma war Haushälterin am Leinfahrt. Das ist so eine reichen Gegend. Die hat in so einer Villa als Haushälterin gearbeitet. Und dann haben mein Opa und meine Oma sich kennengelernt. Und dann hat mein Opa, glaube ich, sogar noch ein bisschen mit da gewohnt, in einer Einliegerwohnung. Und dann kam meine Mama und dann sind die in ihre eigene Wohnung gezogen.
Die kam einfach dazu.
Ja, die ist da reinspaziert. Denn meine Großeltern waren natürlich verheiratet. Es wurde natürlich kein uneheliches Kind gezeugt. Auch wenn meine Oma eh schon die Verstoßene aus ihrer Familie war.
Weil sie weggelaufen ist.
Ja, ja, weggelaufen nicht, aber ihre Familie kommt vom Land. Was heißt Land? Die kommen aus der Nähe von Flensburg.
Das ist schon Land.
Ja, also eher vom Dorf. Und die sind auch recht, das sind schon handfeste norddeutsche Dorfbewohnende. Und meine Oma hat sich wirklich immer ihr ganzes Leben so ein bisschen über die erhoben. Und ich weiß nicht, ob das eine Folge davon ist, dass die, also quasi meine Oma war das Leben zu klein auf dem Dorf. Dann ist sie mit 17 alleine in die Stadt gegangen und ihre beste Freundin ist hinterher. Und dann haben die so zusammen Hot Girl Summer gemacht. Und, nee, ihre Schwester, nicht ihre beste Freundin. Und dann, und ich weiß nicht, ob dann quasi die Reaktion ihrer Familie war, so du scheiß blödes Kind, glaubst du, bist das Bessere und gehst in die Stadt und dann findest du da auch noch so einen Fashion-Städter und jetzt seid ihr ein Fashion-Städter-Couple, so. Und mein Opa war jetzt auch nicht gerade ein verträglicher Mensch, das heißt, er hat auf jeden Fall garantiert sich nicht gut mit der Familie von meiner Oma verstanden. Oder ob das andersrum war, dass meine Oma vorher schon überheblich war und sich für was Besseres gehalten hat und deswegen in die Stadt ist und ihre Familie quasi recht hat. Das weiß ich nicht. Aber schon Props an meine Oma, dass sie alleine, ohne Führerschein und alles, in eine fremde Stadt gegangen ist, um da ihr Glück zu versuchen. Weil sie keinen Bock hat, auf dem Land zu wohnen.
Ja, das ist vor allem mit so in so einem jungen Alter.
Ja, schon krass, ne? Dann war sie mal tanzen. Und wenn ich ihr dann mal erzählt habe, dann hat sie mich immer gefragt, gehst du auch auf den Kiez? Dann habe ich gesagt, nein. Und dann war sie immer so, warum, du scheiß Langweiler? So wie, dass sie mich neulich, jetzt ist sie ja voll dement, habe ich dir schon erzählt neulich, dass sie mich geschämt hat. Geanti-Slut-shamed. Wo sie gefragt hat, ob ich einen Partner habe. Mhm. Weil sie dich kurz vergessen hat. Eigentlich kann sie sich nicht dran dich erinnern, aber manchmal vergisst sie dich. Und ich so, ja, ja, doch, Lukas, weißt du doch. Und sie so, ja, stimmt, ja, den hast du ja schon lange. Und ich so, ja, ja, schon seit der Schulzeit, schon so 10 Jahre. Und dann war sie so, hä, und keinen anderen Mann? Und ich so, nee, nee, nur einen. Und sie so, da weißt du ja gar nicht, wie das richtig ist. Hm.
Tja, ich habe dieselben Gedanken wie so eine demente alte Frau, weißt du?
Dass ich nicht weiß, wie das ist.
Langsam ja, habe ich... Deswegen wollte ich ja auch nicht damals. Da wollte ich mir ja letzten Podcast in die Scheiße rein.
Stimmt. Ja, dann sag mir mal, was hast du da gemacht damals?
Nix.
Weißt du, so war es so. Ich erzähle jetzt uns Lukas und meine Kennenlerngeschichte.
Ja, aber das hast du doch letzte Woche erzählt.
Nee, das haben wir dann abgebrochen, glaube ich. Habe ich dir schon erzählt?
Ich bin ziemlich sicher. Und wenn nicht, dann erzählen wir es nach der Sommerpause.
Nee, dann erzählst du jetzt.
Doppelt.
Unser erster Kuss war beim Flaschendrehen. So, dann haben wir rumgemacht. Jede Woche. Jedes Wochenende so, nach Partys. Und dann dachte ich natürlich, also wenn mein bester Freund mit mir rummacht, jede Woche, und wir eh schon 24-7 aufeinander hängen, vorher schon, dann will er ja offensichtlich mit mir in einer Beziehung sein. Und was macht der blöde Arsch? Dammt mich einfach, mich auf all people. Weißt du?
An Silvester.
Nee, vor Silvester. Ich glaube... Das war vor den Winterferien.
Ich glaube nicht.
Doch, weil ich habe ja an Silvester noch mit jemand anderem rumgemacht.
Weil ich das zu dir gesagt habe in dem Moment.
Nein, du hast das bei mir zu Hause nachmittags gesagt. Danach hatte ich Fahrschule.
Ja, stimmt. Aber das war, ja, hast recht.
Das war garantiert nicht an Silvester.
Stimmt.
Und ich weiß, das war vor Silvester, weil ich weiß noch, dass du dann irgendwann draußen auf der Terrasse standst und irgendwie mit irgendwem so Gespräche gemacht hast oder so. Und die anderen Mädels dann noch so meinten so, ja, jetzt steht er da und heult rum und so. Blablabla. Aber ich habe keine Träne vergossen. Ich weiß noch, ich saß wie abends, wie wirklich vor den Kopf gestoßen, komplett in Schockstarre zu Hause und ich war so, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass er nicht mit mir zusammen sein will. So, was für ein dummer Typ, so, wie kann das sein? So, wo kommt das denn jetzt her? Weil wirklich, wir waren ja so 3 Jahre oder so, oder 2 Jahre zu dem Zeitpunkt schon so komplett Pütt und Arsch.
Was?
Nein, so Topf und Deckel. So übelst viel zusammen gemacht. Dann nur für ein bisschen rumlecken, da war ich richtig sauer. Und dann habe ich aber gedacht, nee, niemals weine ich über einen Mann. Und ich muss sagen, ich habe noch nie wegen einem Mann geweint. Also außer wegen meinem Vater, aber so, wegen einem romantischen Partner. So, das ist, ich muss sagen, one of my proudest achievements. Was ist, was guckst du so?
Merkst du,
ich habe nicht geweint. Und ich habe mir gedacht, pff, wenn er mich nicht will, wird er schon sehen, was er davon hat. Dann habe ich mit jemand anderem gemacht. Und dann habe ich mich rar gemacht. Und dann habe ich dich am langen Anfang machen lassen, weil ich war so, pff, ich bin auch jetzt hier nicht dein Seelenklemmer und mach weiter, kümmere mich um dich und bin deine beste Freundin und bin hier irgendwie für dich da und mach und tu. Und du, weißt du, nimmst hier nur das, was du haben willst und machst noch so einen auf, ja, ich will nur nicht mit dir zusammen sein, weil du die Liebe meines Lebens bist und ich will dich irgendwann mal heiraten. Und wenn wir jetzt zusammenkommen, dann wirst du das irgendwann bereuen. Bla. So, als ob ich nicht die eigene Entscheidung treffen kann.
Du warst ja offenbar nicht ganz bei Sinn.
Und dann habe ich mich rar gemacht. Und dann kamst du angekrochen. So, weißt du das noch? Bei Jonas auf einer Party kamst und hast mit mir rumgemacht. Und ich war so, ha, Opfer. Walk him like a dog, walk him like a dog, dog, walk him like a dog. So war das.
Mhm.
Und seitdem, on a collar and a leash. Mach Wuff. Okay.
Alles klar. Ja, das war's dann mit dieser Folge. Du kriegst ja die Hucke voll.
Oh nein.
Ich glaub's ja nicht, ey. Naja.
Was ist?
Danke für die Geschichte.
Das war keine Geschichte, das war die Wahrheit. Das war ein historical retelling.
Das ist ja die Geschichte. Geschichte ist so eine Geschichte.
Ja, das war, das klingt bei dir nach einem... Nach sowas wie die Bibel, weißt du? Es war vielleicht für manche Leute ein Awakening.
Die Bibel?
Aber es war trotzdem wahr.
Die Bibel?
Ja.
Ist nicht ausgedacht. Ist ausgedacht.
Es tut mir leid, mein Schatz, es gibt keinen Weihnachtsmann.
Das ist wie mit der griechischen
Jesus Mythologie. Jesus ist gar nicht weiß und homophob. Es tut mir so leid.
Scheiße.
Und da, Jesus wollte eigentlich nicht, dass du 250 Euro jeden Monat an eine Freikirche überweist.
Es gibt's jetzt schon, jetzt ist dieses Beten nach Spielen, ist jetzt ein Ding geworden.
Nach Spielen, was bringt das denn?
Die treffen sich dann nach dem Spielen, machen so einen Kreis und beten. Spieler von zwei Mannschaften, die gläubig sind. Ganz nach dem Beispiel von den Deutschen mit den kapverdischen Spielern bei der WM.
Habe ich nicht mitbekommen, ist mir auch egal, sollen die noch machen, was sie wollen.
Ja.
Aber
das sind ja auch solche.
So Freikirchen-Bros.
Jo.
Schwierig.
Und der beste Spieler, beste deutsche Spieler von der WM, von der diesjährigen, Felix Metscher, ist auch schwer homo und transphob.
Ja, das geht ja meistens Hand in Hand.
Genau, das wollte ich nochmal erwähnen.
Super. Ich weiß schon, warum ich keinen Fußball gucke. Kapitalistische Arschscheiße. So, okay, kommen wir zu den News der Woche.
NDW, News der Woche.
Meine News der Woche sind kurz, aber schön.
Echt?
Ja.
Weil ich habe auch nach News der Woche geguckt und ich habe richtig schlechte Laune bekommen wegen Katharina Reiche. Ich habe richtig schlechte Laune bekommen wegen dem israelischen Heimatminister. Und ich habe schlechte Laune bekommen wegen der Umfragewerte der AfD.
Ja.
Und, dann so ein bisschen dachte ich so, ach, okay, Merzweg-Eier hat zumindest die Aussagen von dem israelischen Minister kritisiert.
Hat er gesagt, das ist nicht so gut?
Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Ich habe nur gesagt,
und dann hat er gesagt, scheiß Deutsche, die nicht arbeiten.
Ich habe gesagt, nur gesehen, wie er gesagt hat, dass das... Lol, eine neue Funktion von meinem iPad entdeckt. Ja, aber erzähl mal die Good News.
Also nämlich, es ist der Jahresbericht 2025 vom NABU erschienen.
Vom, ja, Naturschutzbund.
Genau. Und da wurde unter anderem ein Projekt besonders hervorgehoben, das seit 20 Jahren aktiv ist, nämlich die Renaturierung und das Wiederaufbauen des Flussökosystems Untere Havel.
Untere Havel?
Ja. Und das ist sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt leben da wieder seltene Vögel, Pflanzen, Insekten. Es ist ein Wasserspeicher geworden und kann damit natürlich Dürre abfangen. Dann sind Moore in Niedersachsen oder besonders ein Moor in Niedersachsen wieder ganz, ganz fresh. Und der NABU hat außerdem wachsende Mitgliederzahlen, hat jetzt fast 900.000 Mitglieder.
Wirklich?
Ja. Und deswegen, und ich fand das, das sind natürlich schöne Neuigkeiten, dass es vorangeht und dass es was bringt, solche wieder so eine Renaturierungsprojekte. Aber ich wollte auch nochmal quasi hinweisen, dass der NABU total coole Angebote hat für Mitglieder und Nichtmitglieder. Die Nichtmitglieder müssen dann meistens einfach nur mehr zahlen. Meine Mama war früher ehrenamtlich im NABU oder mit dem NABU ganz viel tätig. Also die hat ehrenamtlich in der Stiftung gearbeitet und die haben ganz viel mit dem NABU gemacht, so. Und deswegen war ich als Kind ganz oft auf solchen NABU-Veranstaltungen, auf solchen so Eröffnungen von irgendwelchen Zentren und bla bla bla. Und das macht richtig, richtig viel Spaß. Und das gibt es natürlich quasi auf Kinder zugeschnitten, dann ist es eine richtig coole Aktivität. Aber es gibt auch ganz viel für Erwachsene. Und da kann man dann für, gerade wenn man NABU-Mitglied ist, nicht viel Geld, ich glaube meistens so 10 Euro oder so, und als Nicht-Mitglied ist dann schon ein bisschen teurer, dann glaube ich meistens so 50 Euro, also richtig coole Seminare mitmachen und auch voll nah dran sein. Also zum Beispiel gibt es Seminare für Fledermausbeobachtungen und wie man mit denen umgeht und wie man so solche Sachen mit so, die richtig beobachtet und was man mit denen machen kann und so. Aber es gibt auch ganz viel zu Vögeln, das weiß ich, das haben wir früher ganz oft gemacht. Und alles Mögliche. Und man kann auch extra so Seminare besuchen, wo man das richtig lernt, wie man selber irgendwie anpacken kann. Also zum Beispiel...
Zum Vogel packen kann? Nein, ich letztens ist ein war ich morgens am Wochenende mit den Hunden hier unterwegs in der Straße und da war so ein Typ mit so einem Fernglas unterwegs und hat so Singvögel in der Stadt beobachtet.
Ja, voll cool. Und ich finde, das ist erstmal was, wo man mal wieder unter Leuten ist und vielleicht sogar neue Bekanntschaften machen kann. Also auch außerhalb seiner Bubble, aber trotzdem wahrscheinlich mehr oder weniger Gleichgesinnte. Und man kann mal was machen ohne Handy und ist in der Natur und lernt was. Und wir haben ja zum Beispiel auch an deinem Geburtstag mal so eine naturkundliche Wanderung gemacht, wo wir sowas erklärt bekommen haben. Das war richtig cool. Und deswegen als kleiner Tipp, wenn ihr den NABU unterstützen wollt, werdet doch da Mitglied und macht da mal Kurse mit oder macht nur Kurse mit. Und insbesondere, das ist natürlich auch dann mal regional, das heißt, man lernt auch was über seine eigene Umgebung. In Hamburg gibt es mal ganz viel über die Elbe. Und
alle möglichen grünen Kram hier in der Stadt.
Ja, das ist richtig cool.
Das freut mich. 900.000 Mitglieder, das ist echt nicht, das sind fast 1 Million.
Ja.
Ich wollte noch kurz nachreisen wegen Hamburg. Und das nämlich, Hamburg ist laut des Cool City Index die klimaresilienteste Großstadt Deutschlands. Also nicht die klimaresilienteste Stadt, sondern eben Großstadt und auch nur in Deutschland. Also gibt es in Europa noch resilientere Städte. Aber in Hamburg hat tatsächlich schon relativ viel Entsiegelung auch stattgefunden und ist weiter geplant.
Wovon wolltest du das nachreichen?
Das ist tatsächlich auch vorhin angerissen.
Echt?
Ja.
Ich glaube, das haben wir im Privatgespräch angerissen. Aber ist auch egal. So, Hamburg ist sehr klimaresilient.
Ja, das ist nur auch nur Good News.
Auch gut, das hast du recht. Okay, bist du bereit fürs Thema der Woche? Hallo. Hallo.
Der macht den Jingle rein.
TDW, Thema der Woche.
Wir reden heute über People-Pleasing in unserem Podcast und berichten euch ein bisschen was über unsere eigenen Erfahrungen damit, in welchen Kontexten das vorkommt und was man auch dagegen machen kann und was vielleicht auch so ein bisschen dahinter steckt.
Bist du ein People-Pleaser?
Nee, eigentlich nicht.
Warum bist du nicht? Warum nicht?
Weil ich authentisch bin. Und People-Pleasing ist selten authentisch.
Oder weil du in einem empathieloses Arschloch bist. Man weiß es nicht.
Wenn ich empathieloses Arschloch wäre, dann wäre ich absolut falsch in meinem Job und hätte noch nicht die Rückmeldung bekommen, dass ich meinen Job eigentlich ganz gut mache.
Hast du die bekommen?
Ja. Was glaubst du?
Nein, aber... Okay, wir fangen aber anders an. Erstmal, was ist das? Was ist People-Pleasing?
Was ist ein empathieloses Arschloch?
Nein.
Nicht ich. Also, beim People-Pleasing, im Vergleich zu einfach nett sein, liegt der Unterschied so in der Motivation. Also das eine macht man so eher aus Fürsorge und das andere eher so aus Angst vor Zurückweisung. Und...
Was sind so typische Formen? Hauptsächlich wahrscheinlich so,
ja,
sagen, wenn einem was nicht passt.
Eigene Meinung nicht kundtun, sich für Kleinigkeiten entschuldigen.
So Konflikte nicht, gar nicht erst entstehen lassen, würde ich sagen, fällt auch noch darunter.
Ja.
Also so um jeden Preis Harmonie bewahren. Und ich glaube, die meisten verstehen People-Pleasing als halt diese, so im Alltag möglichst in Anführungszeichen unkompliziert sein. Also so, keine Ahnung, man bestellt einen Hafermilch-Cappuccino und dann kommt aber Kuhmilch und dann sagt man nichts und hat aber eigentlich so Laktoseintoleranz.
Ja.
Also das kann ja schon fast so selbstverletzende Züge annehmen, indem Leute wirklich so ganz schlimme Sachen mit sich machen lassen, einfach weil sie sich nicht trauen, was zu sagen.
Ich muss an so einen Fall denken, da wurde ein asiatisches Restaurant in UK, wurde der, glaube ich, der Koch oder der Betreiber wurde ist in den Knast gekommen, weil er so ein Cashew-Gericht verkauft hat und da aber Erdnusspulver reingemacht hat und das nicht gesagt hat, weil es halt günstiger ist.
Okay, aber das hat ja nichts mit People-Pleasing zu tun.
Nee, aber das ist ja dann auf die Spitze getrieben, dass jemand dann was isst, wo Cashew drin sein soll und Erdnuss drin ist und dann
aber nichts sagt. Aber wenn man es nicht weiß, ist ja kein People-Pleasing.
Ja, ich weiß, aber man sagt es nicht. Deswegen kam ich ja nur drauf, deswegen musste ich nachdenken. Deswegen habe ich so gestockt.
Okay, wieso haben Leute das? Ich sage, es sind zwei Gründe. Entweder, weil das Teil der Persönlichkeit ist, wenn man einfach so jemand ist, der sehr, vielleicht schon fast so überempathisch ist und das ganz schlecht aussieht, andere zu enttäuschen, also die so extrem mitfühlend sind und so alles ganz doll so annehmen, angefühlen.
Mhm.
Das ist bei mir eigentlich nicht der Fall, obwohl ich ein People-Pleaser bin. Das andere ist so eine Trauma-/Angstreaktion, oder? Also so, man hat irgendwie gelernt, man muss sich anpassen, um in Sicherheit zu sein.
Ja, genau. Und da würde ich dann Trauma, ja, je nachdem, wie man es definiert.
Mhm. Okay.
Glaube ich auch.
Also würdest du sagen, weil du hast ja eben gesagt, du bist kein People-Pleaser, dass du weder eine empathisch oder eine mitfühlende Persönlichkeit hast, noch in der Vergangenheit...
Hä? Ich habe gesagt, dass ich empathisch bin.
Ja, aber du bist ja kein People-Pleaser. Und ja. Wenn der Grund fürs People-Pleasing das beides sein kann...
Empathielosigkeit?
Nein, zu starke Empathie.
Ach so.
Dass man immer Angst hat, dass die anderen dadurch traurig werden durch das, was man macht oder so. Oder unbedingt will, dass es allen so super gut geht.
Ja.
Das hast du nicht. So, und das dann
eine Anstrengung. Doch, ich möchte auch, dass es den Leuten gut geht.
Aber nicht um jeden Preis. Nicht um den, nicht, absolut nicht um dein eigenes Wohl.
Ich möchte denen, dass es denen authentisch gut geht. Und ich würde die dafür nicht belügen.
Ja, aber ich habe auch noch nie mitbekommen, dass wenn dir was wichtig war oder du, keine Ahnung, halt das Essen nicht mochtest oder so, dass dann nur gegessen hast, damit die andere Person nicht traurig ist.
Ja, das ist ja auch nicht authentisch, wenn ich das mir dann reinzwänge.
Sag ich ja.
Ja. Und die
Person, dein Wunsch?
Die Person, das Ziel der Person ist ja, lecker kochen zu können. Und die Person wird nicht leckerer kochen können, wenn sie kein ehrliches Feedback bekommt.
Ja, ich verstehe den Punkt. Ich versuche nur rauszufinden, warum du kein People-Pleaser bist. Damit Leute eher werden können wie du. Ich sag, das liegt an deiner durchaus auch neurospicy veranlagten, zwanghaften Tendenz, die Wahrheit zu sagen beziehungsweise logisch zu handeln. Und jemandem nicht zu sagen, dass dein Essen nicht schmeckt, ist natürlich nicht logisch in deiner
Theorie. Hab ich ja gerade erklärt.
Hast du gerade erklärt,
richtig. Und jeder, der was anderes sagt, hat Unrecht.
Aber man könnte ja auch denken, naja, wenn ich denen jetzt quasi sage, es schmeckt nicht, dann ist der so verunsichert davon, dass er sich nie wieder traut, überhaupt für irgendwen zu kochen. Weißt du?
Dann haben wir da auch echt eine ganz, ganz andere Baustelle, wenn von einer Rückmeldung das so eskaliert.
Also sagst du, dass es immer ein Them-Problem ist und deswegen kannst du dich von dem Gefühl freimachen, andere nicht verletzen zu wollen.
Ja, weil wenn ich auch ein People-Pleaser bin, dann hätte ich auch echt ein Problem mit meinem Job.
Weil ja.
Man muss den Leuten ja auch manchmal harte Wahrheiten beibringen.
Und was du auch nicht hast, ist als Kind oder so die Erfahrung gemacht zu haben, dass du möglichst lieb oder angepasst sein musst, um lieb gehabt zu werden, oder?
Nee.
Weil da war schon so viel bedingungslose Liebe in deiner Familie.
Schon. Da habe ich Glück gehabt.
So, weil ich kenne nämlich noch jemanden, aka meine beste Freundin, die ist auch wirklich kein People-Pleaser. So, die ist sehr nett, weil sie auch eine Frau ist. Und die eckt auch jetzt selten an oder so. Aber so, wenn sie was wissen will, dann fragt sie. Auch ein bisschen ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn sie, keine Ahnung, jemandem ein ehrliches Feedback geben muss, dann kann sie das. So wie du. Mhm. Weil dir das auch nicht, diese Angst, dafür zurückgewiesen zu werden, sozusagen.
Ja.
Weil ich habe das, bei mir geht es ja schon so weit, selbst wenn es geht jetzt gar nicht so um Kritik oder sowas, sondern wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel fragen will, ob ich irgendwo, kann ich da parken oder so, wenn der da so steht oder, keine Ahnung, in einer Eisdiele, die aussieht, als würde sie gerade zumachen und noch reingehen und fragen, kann ich doch noch ein Eis haben oder so. Selbst da hört es ja schon bei mir auf, aus Angst, dass ich in dann so eine ablehnende Haltung des Gegenübers komme, sozusagen.
Das tut mir leid, mein Schatz.
Ja, das ist übelst anstrengend. Und ich glaube, es ist bei mir aber noch okay. Weil zum Beispiel, wenn ich von meiner Meinung überzeugt bin, im Sinne von, ich habe ein fundiertes Wissen über etwas, dann kann ich durchaus die auch vertreten. Ich habe jetzt keine Angst, ich bin nicht grundsätzlich harmoniebedürftig. Wie man vielleicht an meinem Insta sehen kann. Und würdest du sagen, dass es so People-Pleasing gibt, was quasi so, jemand ist einfach ein People-Pleaser oder man ist ein People-Pleaser in bestimmten Situationen?
Beides.
Toll.
Ja. Nein, es gibt das natürlich als so Persönlichkeitstendenz. Aber zum Beispiel in gewissen Situationen sage ich natürlich auch nicht komplett meine Wahrheit oder was auch immer, sondern halt den Mund im Sinne des, keine Ahnung, des Friedens bei der Arbeit zum Beispiel. Also wenn da ein Vorgesetzter ist, dann kann ich dem nicht immer unverblümt meine ehrliche Meinung sagen. Das heißt, wenn man bei der Arbeit eher ja und so sagt, dann kann das sein, weil man in einer bestimmten Hierarchieebene noch unterwegs ist oder weil man in ein System reingekommen ist, die was halt irgendwie schon besteht und akzeptiert ist, zum Beispiel irgendein Fehlverhalten von irgendeinem Kollegen, der dauerhaft komische Sachen sagt, und wenn man da halt irgendwie, wenn das von allen stillschweigend akzeptiert wird, dann kann das auch mal eher passieren, dass man dann da den Mund eher hält.
Mhm.
Weil man ja nicht, auch nicht genau weiß, was so die Abmachung ist. Also ich glaube schon, vor allem bei der Arbeit kann das passieren. Aber ansonsten...
Kannst du dich an irgendeinen Moment erinnern, wo du so richtig gemerkt hast, krass, ich bin jetzt gerade ein richtig heftiger People-Pleaser? Hast du schon mal so das komplett falsche Essen bekommen? Hast du es dann trotzdem gegessen oder so?
Nee. Und dich aber nicht getraut, so manchmal, so irgendwie so ein Restaurant, wo man sich dann doch nicht so 100% wohlgefühlt hat, dann da trotzdem was gegessen. Das ist schon passiert. Aber das haben wir auch jetzt gelassen. Haben wir dann auch schon mehrfach gegangen, obwohl wir schon die Karte haben geben lassen und so. Mhm. Nee, ich kann mich nicht erinnern. Also, ich bin dann auch, also zum Beispiel bei falschem Essen, dann spreche ich das an, aber wenn die dann sagen, ja, okay, dann bringen die wieder was Neues, so, dann sage ich halt, okay, dann esse ich es halt, bevor ihr das jetzt wegschmeißt, weil das halt, das würde mich mal interessieren. Ich glaube, die meisten Essen werden dann weggeschmissen.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob das dann so zurückgestellt wird und von den Mitarbeitenden gegessen wird, aber die...
Probably nicht.
Glaube ich auch. Ja, die kriegen ja meistens...
Was ist zum Beispiel so beim
aber das würde mich
Arzt?
Dann?
Ja, wenn die so sagen, du sagst so, ich habe Bauchweh schon ganz lange und ich würde gerne mal einen Ultraschall machen oder sowas. Dann sagen die so, nee. Sagst dann so, okay, dann nicht.
Ja, wahrscheinlich schon. Weil ich halt denke, der weiß schon, was er macht. Und wenn ich mich damit gar nicht wohlfühle, dann gehe ich zum anderen Arzt.
Mhm.
Und das habe ich auch gemacht. So, ich hatte ja so Nackenprobleme und dann war ich beim Orthopäden und da meinte dann so, ja, Sie als Psychologe, Sie müssen ja wissen, 50% aller Rückenschmerzen sind psychogenbedingt. Ich meinte so, ja, aber das ist nicht psychogenbedingt, das ist was anderes.
Mhm.
Und habe mich da ultra unwohl gefühlt und habe dann da noch zwar irgendwie noch ein Röntgen gemacht und dann hat er gesagt, ja, sehen Sie, hier ist ja nichts zu sehen, bla bla bla, aber wir müssen mal ein MRT machen. Und dann bin ich zum MRT gegangen. Dann hatte ich den Befund, dass er ja ein Bandscheibenvorfall ist, laut Befund. Dann bin ich dann aber zu einem anderen Arzt gegangen, oder Ärztin dann gegangen, um das zu besprechen. Und am Ende hatte der Arzt recht, das ist zwar ein Bandscheibenvorfall, aber der ist nicht, hat keine Auswirkungen, er ist so minimal.
Ja, hat so schon Auswirkungen. Die Schmerzen kamen schon vom Bandscheibenvorfall.
Ja,
ist aber du musst jetzt keine OP oder so machen.
Ja, aber ich habe ja jetzt nichts anderes gemacht und die Schmerzen sind ja deutlich weggegangen.
Das ist Physio.
Ja, aber das, ja. Trotzdem, da bin ich dann auch so, dass ich dann den Experten irgendwie vertraue und auch so, ich habe ein ganz komisches Bauchgefühl und fühle mich unwohl dann, wie gesagt.
Was ist zum Beispiel so, wenn jemand so sagt so, oh, da kann ich leider nicht, können wir uns an dem Tag treffen und eigentlich passt dir das nicht, aber so, du willst ja nicht Nein sagen.
Das habe ich momentan bei meinen Patienten ein bisschen, so wenn die einen Termin machen wollen oder ich mit den Termin ausmachen möchte. Aber das klappt auch schon besser. Also am Anfang habe ich ihnen zwei verschiedene Tage in der Woche angeboten. Jetzt biete ich denen eigentlich nur noch einen Tag in der Woche an, um alle am gleichen Tag zu machen. Und dann versuche ich die auch alle in den Vor- und Nachmittag zu schieben, um das für mich gebündelt gut zu machen. Und jetzt zum Beispiel habe ich mich auch entschieden, jetzt während des Urlaubs keine Therapie mit denen zu machen. Per Video denkst, das mache ich nicht. Werde ich denen auch noch sagen. Und dann, aber ich das bei manchen so ein bisschen angedeutet habe, dass es vielleicht gehen würde, aber das werde ich auch nicht machen, weil das ist mein Urlaub, da möchte ich dann auf mich und meine Batterien achten und nicht mehr daran denken, okay, jetzt habe ich nach 10 Tagen habe ich dann die Sitzung mit denen und muss mich dann deren Probleme wieder anhören und das möchte ich nicht.
Okay. Weißt du, was ich mich frage?
Nein.
Ob ich wirklich ein People-Pleaser bin oder einfach nur massiv für Social Anxiety und so Angst vor Zurückweisung habe? Weil...
Du hast keine Social Anxiety.
Nein, nicht so nicht schlimm, aber so, ich habe ja schon viele Probleme. So, ich traue mich jetzt nicht irgendwo anzurufen. Ich gehe ultra ungern, so zum Beispiel im Restaurant, versuche ich immer nicht als Erste reinzugehen, damit ich nicht sagen muss, so, hallo, wir haben Tisch für vier oder haben Sie einen Tisch für vier? Ich hasse das. Und zum Beispiel, ich gehe auch nie irgendwo rein und frage, ob noch was frei ist oder ob man, ich hasse in Geschäfte gehen, wenn ich hasse Boutiquen, wenn da Leute sind, so, kann ich Ihnen helfen? Hasse ich. Ich mag so Anonymität. Ich hasse Flohmarkt über alles, weil ich nicht weiß, wie man sich da richtig verhält. So ungenau ist, so feilschen und nach dem Preis fragen und finde ich alles ganz schlimm. So. Oder im Campingplatz so da reingehen und alles, weiß ich nicht. Muss ich mich immer zu überwinden. Wenn ich es dann mache, dann ist kein Problem, aber...
Oder auch einfach einen Mann vorschicken.
Ja, oder dich vorschicken. Ich glaube, das ist auch ganz viel so, weil ich es einfach lange nicht gemacht habe, so ganz viel Gewöhnungssache. Ja. Aber...
Definitiv.
Zum Beispiel, was für mich so ganz schlimm ist, zum Beispiel, ist so die Angst, dass ich angemeckert werde wegen des Hundes. Ich habe wirklich panische Angst, dass jemand kommt und sagt, jetzt Leinpflicht. Ich weiß nicht warum, ich kann das nicht abstellen. Auch wenn das ja nicht mal eine Folge hätte. Selbst wenn es die Polizei wäre und ich so 50 Euro zahlen müsste, davon würde ich ja jetzt nicht sterben. Und ich habe panische Angst davor, dabei erwischt zu werden, wie ich einen Fehler begehe. Aber das ist ja eigentlich nicht People-Pleasing im klassischen Sinne. Weil was ich zum Beispiel nicht mache, ist, also ich lasse mich eigentlich nicht herumschubsen. Was ich schon mache, ist so ein bisschen lügen, wenn es so um, schmeckt dir das oder hast du da Lust drauf? Nee, stimmt eigentlich auch nicht, da lüge ich eigentlich auch nicht. Eigentlich bin ich doch kein People-Pleaser vielleicht. Aber was ich schon habe, sind so die Dinge, die dem zugrunde liegen. Vielleicht habe ich es ein bisschen überwunden mittlerweile mit Therapie, weil was ich schon habe, ist so zum Beispiel, dass Liebe oder ein gutes Feedback von meinem Gegenüber daran gekoppelt ist, wie, dass ich mich brav benehme. So. Also es wurde auch direkt so gefeedbackt. Und es hat doch niemand Lust auf dich, wenn du so frech bist oder so. Wenn man so normale Kindersachen gemacht hat.
Mhm.
Ist ja kein Wunder, dass der Opa sauer auf dich ist, wenn du nicht so und so bist. Und was ich auch habe, ist so...
Oh, krass, dass man sagt, so Erwachsene sauer auf Kinder. Dann hat man deine Gefühle im Griff.
Ich habe jedes Mal einen Einlauf bekommen. Da habe ich noch mehr Angst gehabt vor meinem Opa. Da habe ich noch mehr Eier bekommen.
Ja, gibt keinen Sinn.
Und was ich auch habe, ist so... Natürlich so das Sozialisationsthema als Frau.
Mhm.
Ich glaube, dass da kommt auch ganz, ganz viel People-Pleasing bei Frauen her. Dass man das einfach, ja. Dass einfach, dass das auch ja immer wieder das Feedback ist. Wieso bist du nicht freundlicher? Wieso hast du es nicht so und so ausgedrückt? So. Also, wo ich schon so krass People-Pleasing merke, ist im Arbeitskontext. So diese Angst, Grenzen zu setzen. Auch mal irgendwie im Zweifel sogar vom Vorgesetzten zu sagen, hey, das empfinde ich jetzt nicht fair. Oder zu sagen, nee, die Aufgabe kann ich jetzt nicht übernehmen, weil ich habe schon genug zu tun. Oder so solche Sachen. So, da habe ich das ganz schlimm gehabt, gerade in Büro noch.
Zum Glück bist du da nicht mehr.
Aber auch jetzt so in E-Mails, es gibt auch ganz oft so diesen Vergleich, so wie Männer E-Mails schreiben, wie Frauen E-Mails schreiben. So, hey, wie geht's, danke, bla bla, so sehr. Könntest du vielleicht, falls es keine Mühe machen würde, noch eventuell mir den Link schicken? Anstatt einfach, schick bitte den Link. Und so, was ist das Problem? Weil das klingt ja jetzt erstmal nicht so nach, gut, okay, vielleicht hat man manchmal dann ein Essen, was man nicht mag, aber so, aber viele Leute leiden da ja schon drunter. Oder?
Ja, man, das ist halt das Problem, wenn du halt irgendwie dauerhaft deine eigenen Bedürfnisse hin anstellst. Und es geht immer irgendwie so ein bisschen gegen dich und vielleicht geht es dir auch auf den Strich und du hast dann da so eine innere Wut aufsteigend.
So über die Zeit, meinst du?
Genau. Und
dann das, was du meintest, noch mit diesem Unehrlichsein, weswegen du das quasi nicht machst.
Genau, also das ist keine. Also, ja, wenn ich nicht. Das ist wie bei. Das erkläre ich auch immer den Kids immer bei uns in der Klinik. So, wenn man komplett drauf ist, dann denkt man in dem Moment vielleicht, oh, man führt ultra die deepen Gespräche und so eine krasse Connection. Ja, aber nicht mit deinem echten Selbst und deinem echten Ich und deinem nüchternen Du. Das sind unauthentische Beziehungen. Und das ist das Gleiche, wenn ich immer meine Bedürfnisse nicht kommuniziere. Der andere weiß einfach nicht, woran der ist, die andere Person.
Ja, so ganz billig. Zum Beispiel weiß ja dann jemand, dass du keine Pilze magst und du immer die Pilze mit isst.
Ja, und dann kommst du beim nächsten Mal wieder vorbei und sagst, ey, ich habe extra das Jägerschnitzel für dich gemacht mit dicken Rahmsoße und den großen Pilzen. Und du denkst dir so, ich hasse Pilze und ich muss sie mir reinzwängen und ich esse sie nur so. Und dann kommst du da in so eine Situation, dass du dann denkst, ja, das ist der Pilz-Luki, der mag immer gerne Pilze. Dann gibt es immer Pilze überall für dich und du hast die aber eigentlich, weil du es nie gesagt hast.
Und wenn man es dann sagen würde, fühlen die anderen sich natürlich extrem vor den Kopf gestoßen, weil sie sagen so, hä? Du hast mich ja die ganze Zeit belogen quasi. Wieso hast du nichts gesagt? Und die Pilze sind jetzt natürlich ein albernes Beispiel, aber nee. Ja, ich weiß, aber ich meine, aber es geht ja natürlich auch um ganz
so fundamentale Sachen. Das Problem ist dann halt natürlich, wenn du das machst und das nicht erzählst und dann irgendwann aber doch, dann hast du ja dann auf einmal ja auch genau die Bestätigung von, ja, wenn ich meine Bedürfnisse äußere, dann kriege ich auf den Deckel.
Ja, weil alle irritiert sind.
Ja. Aber wir sind irritiert, weil du sie vorher nicht ehrlich behandelt hast, sozusagen. Also das ist übel.
Ja, und man verliert ja auch so ein bisschen das Gefühl dafür, was ist mir überhaupt wichtig, wo sind meine Grenzen. Also wenn man es nie praktiziert und nie sagt, okay, das möchte ich nicht, dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, was man eigentlich will. Weil People-Pleaser, die so wirklich sehr doll dazu neigen ja auch dazu, einfach so immer die Meinung der anderen erstmal mitzugehen. Und gar nicht mehr daran zu arbeiten, eine eigene Meinung auszubilden.
Ja, und das ist wirklich krasse Übungssache. Das ist wie mit dem Restaurant-Beispiel, mit sich hinzusetzen und wieder aufzustehen, wenn man sagt, man findet nichts auf der Karte. Das muss man einfach üben. Das ist unangenehm, das ist auch mir unangenehm. Wir haben es aber schon ein paar Mal gemacht, aber beim ersten Mal war es deutlich schlimmer. Und es ist noch viel schlimmer, sitzen zu bleiben und viel Geld für ein Essen zu bezahlen, was man gar nicht wollte.
So. Ja, oder noch schlimmer, so wenn es um Beziehungen geht oder so. Also wenn man da nicht traut zu sagen, hey, das mag ich nicht oder so, dann ist man noch viel länger in, nicht nur im Restaurant, das man nicht mag, sondern auch in Beziehungen, die man nicht mag. Mit Menschen, egal, die man nicht mag oder einen Job oder egal, Dinge, die einen wirklich belasten.
Ja, egal welche Beziehung, ne? Also romantisch oder freundschaftlich oder familiär. So.
Weißt du, was mich auch ein bisschen davon geheilt hat?
Nein.
Das habe ich irgendwann mal auf TikTok, glaube ich, gesehen. War so, da hieß es so, People-Pleaser sind so die egoistischsten Menschen, die es gibt. So, das war so der Take quasi. Ich war so, oh mein Gott, aua.
Egoismus darf man nicht.
Weil, wenn man ehrlich ist, und das ist ja quasi das, was du als allererste gesagt hast, so Fürsorge versus Angst, man macht das ja nicht aus Selbstlosigkeit, sondern als Kontrolle oder als Kontrollmechanismus.
Ja, genau, weil du versuchst dann ja die Reaktion des anderen zu steuern mit deiner Reaktion.
Ja.
Manipulation.
Ja, quasi.
Das wurde ich ja am Wochenende gefragt, ob ich meine Gesprächstechniken aus der Therapie, ob ich die auch im Privaten anwende.
Das wurdest du am Wochenende gefragt?
Bei der Hochzeit.
Auf der Hochzeit, wirklich? Ja. Von jemandem Ü50?
Nee.
Und was heißt Techniken anwenden?
Naja, so, ja, was ich halt so in der Therapieausbildung lerne, um Leute irgendwo in irgendeine Richtung zu lenken, sozusagen.
Leute haben echt ein ganz, ganz komisches Bild von Therapie, oder?
Also, man muss da wieder, da habe ich, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge drüber geredet, Therapie ist immer Manipulation, aber nicht in dem Sinne, wie wir Manipulation kennen, von dass das irgendwas Schlechtes, sondern ich manipulieren heißt ja einfach nur, ich greife ein in Prozesse und verändere sie.
Das ist ja Manipulation. Aber im Zweifel manipuliert man sich dann ja selber als Patient, weil der Therapeut gibt ja nur einen Anstoß und sagt so,
genau.
Hey, sollte man das wirklich so denken? Und dann muss man eine eigene neue Denkform finden, sozusagen.
Ja. Man schreibt, ist das, glaube ich, in der Medizin sagt man ja auch, dass man den Arm manipuliert und dass das möglich ist oder so, weil der Bewegung, der Ellenbogen jetzt nicht so gebrochen ist, dass er nicht, oder bei Manipulation Schmerz auftreten, sowas. Und das meint das ja nur. Aber ja, ich weiß nicht, wie ich da jetzt abgebogen bin.
Ja, so das Bestimmen der Reaktion des Gegenübers.
Ja, genau, ja, Manipulation, ja, genau, ja.
Es macht ja auch
für
die andere Person, also wenn man darüber nachdenkt, wenn man jetzt nicht von People-Pleasing im Café oder so spricht, sondern wirklich auch von, wenn man das im privaten Umfeld oder im beruflichen Kontext nicht hinbekommt.
Ja, aber im beruflichen Kontext würde ich nochmal...
ja, doch, finde ich schon, weil wenn du zum Beispiel nie ehrlich zu deinen Kollegen bist und nie aufrichtiges Feedback gibst oder sowas oder nie sagst, so, das Projekt, das möchte ich nicht übernehmen oder so.
Ja, aber es ist halt die Frage, ob man das kann.
Naja, natürlich im Rahmen... Wenn das von dir erwartet wird im Rahmen deines Jobs, dann solltest du es natürlich machen. Aber ich meine, also insbesondere im Corporate-Bereich, wenn es ganz, ganz viele Leute kennen, dass man so unnötige, blöde Aufgaben abgedrückt bekommt, für die anderen gerade keinen Bock haben. Und wenn man immer derjenige ist, der sagt, ja, mach ich, dann ist man irgendwann so das Büroopfer. Und man muss halt schon lernen, Grenzen zu ziehen und zu sagen, und auch einfach ehrliche Grenzen zu ziehen, damit auch, weil sonst auch einfach ganz auf das Projekt scheitert oder zumindest katastrophal schief läuft. Weil wenn alle jetzt sagen, ja, mache ich, und aber eigentlich keine Kapazitäten haben, es dann nicht richtig oder nicht schnell genug fertig kriegen.
Ja, stimmt.
Dann ist Chaos. Also es ist sehr viel sinnvoller, ehrlich mit seinen Kapazitäten zu sein, egal ob es beruflich oder privat ist. Und ja, auch für die andere Person, weil die ja die lernt ja nur diese falsche Version kennen, genau. Und verlässt sich dann im Zweifel auch auf die.
Ja.
Und wenn man dann merkt, hey, das stimmte irgendwie gar nicht oder das wollte sie in Wahrheit gar nicht, dann fühlt man sich ja so verletzt irgendwie auch.
Ja.
Also das muss man sich ja zum Beispiel so vorstellen, wie wenn zum Beispiel in einer Partnerschaft... Nein, warte, ich möchte sagen, wie beim Sex. Ich würde sagen, beim Sex passiert sehr viel People-Pleasing. Und das hat man, ich glaube, das haben alle schon mal erlebt, dass sie quasi mitgemacht haben und sich eigentlich dachten, ah, ich habe irgendwie keine Lust oder das tut weh oder keine Ahnung was und sich dann nicht sofort getraut haben zu sagen, ich mag es nicht. Man merkt dann ja aber im Normalfall, wenn man in einer gesunden Partnerschaft ist, sehr schnell als der Part, der es gerade eigentlich möchte, dass das Gegenüber irgendwie nicht richtig mitmacht oder angespannt ist oder sowas.
Ja.
Und wenn man dann sagt, hey, ist irgendwas und dann sagt die Person erst, ja, das tut mir weh oder das gefällt mir gerade nicht, dann fühlt man sich ja so vom Kopf gestoßen und so, man ist so irritiert, weil man denkt, das ist ja irgendwie voll peinlich dann auch, weil man denkt so, oh Gott, mir hat es gerade voll gut gefallen und ich habe das voll aktiv gerade gemacht und die andere Person dachte sich, es gefällt mir nicht. So ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl von irgendwie bloßgestellt werden ja auch.
Ja. Andere Situation, wer auch extrem viel People gepleased wird, Hitler und Putin.
Was?
Ja, denkt mal eine Sekunde drüber nach. Die wurden ja oder werden ja auch massiv angelogen.
Ach so, von ihrem...
Von ihren Untertanen.
Ja.
Ne? Also da traut sich ja auch niemand zu sagen, ja... Also ich behaupte, Putin hat keine Ahnung, wie es an der Front gerade läuft und der denkt wahrscheinlich, sie haben schon die halbe Ukraine eingenommen.
Ich fürchte, das ist nicht People-Pleasing, sondern legit Angst ums eigene Leben.
Genau. Und das sind ja die zwei verschiedenen Extreme, die es gibt. Angst vor Zurückweisung oder Angst ums eigene Leben.
People-pleasing extreme.
Ja.
In einem diktatorisch-totalitären Staat.
Genau. Aber du kannst es auch nicht übertreiben, weil Putin weiß ja, dass er nicht nach Kiew einreiten kann aktuell.
Auf seinem Bären.
Ja.
Ja, okay, danke für diesen.
Ja, nochmal ein bisschen Politik heute.
Okay, also wir haben festgestellt, also ich habe zumindest für mich festgestellt, es hat sehr viele egoistische Züge, die irgendwie keinem so richtig nützen.
Ja.
Und deswegen habe ich schon versucht, das ein bisschen zu ändern. Und wie kann man das ändern?
Mit People Pleasing, wie man das ändern kann. Man kann das üben im kleinen Rahmen.
Mhm.
Also, man kann zum Beispiel, man sagt, man möchte einen Mädelsabend machen und man möchte abends weggehen. Und dann wird diskutiert, wo gehen wir essen.
Mhm.
Und wir sagen, es ist eine Fünfergruppe und wir sagen, eine Dreiergruppe und zwei sind für Sushi. Und dann ist man aber so, ja, vielleicht will man Sushi. Aber einfach in der Situation einfach mal sagen, nee, ich habe mehr Lust auf Italienisch.
Mhm.
Da, also in kleinen Situationen, wo man...
Wo das Risiko klein ist.
Man kann das auch erstmal in einer WhatsApp-Gruppe so machen, wenn es einfacher ist. Da muss man ja seine Emotionen nicht zeigen.
Kleine Neins üben. Das hat meine Therapeutin immer gesagt.
Und, machst du es? Nein.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Ich sag schon, zum Beispiel im Freundeskreis sage ich viel häufiger, auch vor allem, was meine Kapazitäten sind, und sag so, nee, das möchte ich nicht, weil da ist es mir immer zu laut oder sowas. Obwohl ich weiß, dass alle anderen dahin gehen wollen. Das kann ich schon besser.
Auf der Hochzeit war es richtig laut.
Ja. Das kann ich schon besser. Und ich kann besser so in Restaurants oder so kann ich schon direkt sagen, nee, hier möchte ich doch nicht essen und nach Hause gehen.
Du musst nicht direkt nach Hause gehen.
Nein, in ein anderes Restaurant gehen. Was ich noch nicht kann, wäre sowas wie nach dem Restaurantbesuch zu sagen, also im Restaurant noch, nee, das hat mir nicht geschmeckt. So, und war es gut?
Aber das ist aber
nee,
auch,
war nicht so gut.
Aber es ist auch ein bisschen weird. Weil man merkt das ja schon, während man isst.
Ja, aber dann wäre es ja auch eine Möglichkeit zu sagen, Entschuldigung, das schmeckt irgendwie versalzen oder keine Ahnung. Ja, das mache ich auch nicht.
Ja, das ist was anderes, weil hinterher finde ich es auch, was, also dann ist es auch zu
easy. Naja, es ist ja quasi Feedback. Das ist ja jemand Professionelles. Wenn man dann sagt, naja, die Soße hat irgendwie gar nicht nach Zitrone geschmeckt, obwohl sie nach Zitrone schmecken sollte, das wäre ja quasi ein fachliches Feedback. Wäre eigentlich okay.
Ja, aber wenn ich Zitronensoße bestelle, ich esse es und es schmeckt nicht nach Zitrone, dann würde ich es zurückgehen lassen.
So hardcore?
Naja, was willst du machen, wenn es
trotzdem
isst? Ja,
wenn du sagst, es schmeckt okay, aber es schmeckt halt nicht wie das, wonach es klang. Vielleicht kann man danach dann das Feedback geben, habe ich mir anders vorgestellt.
Ja, okay.
So, das würde ich mir beides nicht trauen.
Aber ich würde halt jetzt zum Beispiel nicht ins versalzene...
Nein, wenn es jetzt essen, ganz schlimm ist, natürlich nicht, aber...
Weil ist der Koch verliebt.
So. Das üben.
Mhm.
Dann, was glaube ich, gerade bei Leuten, die eher zu so... Die merken, dass sie Schwierigkeiten haben, ihre Meinung zu etwas beizutragen, ist so kurz Pause lassen oder sich so Sätze zurechtlegen. Darüber
muss ich kurz nachdenken.
Ja, genau, das meinte ich. So, man braucht so einen Satz, den man dann so übt und den man sagen kann. Findest du das auch gut?
Weiß ich nicht. Muss ich mich mal hinsetzen.
Muss ich mal kurz nachdenken. Gib mir eine Minute oder sowas. Damit man diesen Reflex von, ja, ist okay, und dann erst, oh nee, warte, das wollte ich eigentlich gerade gar nicht, weil das ist ja noch schwerer dann zu sagen, ich will es doch nicht. Dass man lernt, da so eine kurze Denkpause für sich selbst zu lassen.
Oder?
Was?
Zustimmen und dann die Zustimmung widerrufen.
Ja. Ist so königlich, ist schwierig. Dann so ein bisschen so seine eigenen Gedanken beobachten. Das ist auch bei ganz vielen psychologischen Themen so. Zum Beispiel, wenn man merkt, okay, ich habe eine Tendenz, jetzt das zu tun oder das zu sagen, so ein bisschen zu unterscheiden zwischen ist das. Also ich will die andere Person nicht vor den Kopf stoßen. Oder ich will das wirklich nicht, oder ich will nicht negativ auffallen. Also es ist ja auch so ein bisschen.
Ja.
Also habe ich wirklich das Gefühl, ich würde die andere Person damit verletzen, weil dann finde ich, ist es schon okay, wenn man manchmal sagt, nee, ich stecke lieber mein Bedürfnis zurück, um die andere Person nicht zu verletzen. Weil ich finde, das ist schon ein valides Abwägen. Weil manche Dinge sind mir zum Beispiel nicht so wichtig, als dass es mir das wert wäre, dann für im Zweifel jemand anders zu verletzen. Dann kann ich durchaus das zurückstecken, ohne dass ich danach das Gefühl habe, ich komme hier gar nicht zum Zug und bin jetzt irgendwie frustriert. Oder will ich einfach nur nicht auffallen? Weil ich finde, das ist immer eine ganz schlechte... Wenn man merkt, dass das der Grund ist, dann ist es ganz schlecht, weil man sollte nie Angst haben, so sein authentisches Ich zu sein, sozusagen. Gerade in Freundschaften.
In allen Beziehungen eigentlich.
Ja.
In den meisten.
Ist auch mega belastend auf der Arbeit, wenn man sich jedes Mal denkt so, oh Gott, das ist nicht, dass jemand irgendwie was Blödes von mir denkt oder so. Obwohl man eigentlich weiß, ist es gar nicht, wenn man objektiv darüber nachdenkt, ist es eigentlich nichts, was jetzt jemand blöd finden sollte oder so. Also deine Kollegin sollte nicht verletzt und zickig und blöd reagieren, nur weil du sagst, tut mir leid, dafür habe ich keine Kapazitäten.
Das ist eine reine... Wenn sie eine Aufgabe abgibt, die sie eigentlich hätte machen sollen und sie es aber nicht geschafft hat, das ist eigentlich dein Problem.
Ja, selbst wenn sie sie nicht hätte machen sollen, wenn ich aber wirklich auch keine Kapazitäten habe, dann muss ich mich nicht dafür verantwortlich fühlen, wie andere sich dabei fühlen.
Ja.
Genau das gleiche wie mit Krankmelden. Da haben ja auch manche Leute so ein heftiges Problem mit, weil sie Sorge haben, dass die anderen dann...
Es kommt aber auch immer richtig auf, auf das Klima bei der Arbeit auch an. So, wenn dann so, ja, die meldet sich schon wieder krank oder so. So und
dann, ja, und in manchen Jobs ist es auch wirklich so, dass das System dann zusammenbricht. Aber nichtsdestotrotz sollte man dann
aber das,
Systemkritik üben.
Genau, da kann die Person nichts für.
Ja.
Ne? Also das ist, wir haben gerade in der Klinik haben wir Personalnotstand in der Pflege. Also das ist richtig eng gerade. Da können aber die Leute, die krank sind, nichts für.
Ja.
Und wenn dann kann die Klinikleitung was dafür, weil sie nicht genug Leute eingestellt hat, die im Zweifel einspringen können.
Mhm.
Oder weil die kein Geld bereitstellt für Zeitarbeit. Und die Klinikleitung kann halt sagen, okay, wir können das nicht machen, weil wir kein Geld dafür haben, weil wir unterfinanziert sind. Von wem kriegen wir das Geld? Ja, von den Krankenkassen und den Rentenversicherungen. Mhm. Dann müssen wir uns da zusammenschließen und irgendwie stark machen. Und so das Problem weitergeben. An die da oben.
Okay. Hast du noch einen Tipp gegen People-Pleasing oder noch irgendeinen?
Nee, ich glaube, das ist wirklich, 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 wirklich Übungssache und sich das bewusst zu machen, warum man das macht. Und dass man, wenn man wirklich will, dass die Leute bei einem bleiben, wenn das die Angst ist, die Angst vorm Verlassen werden, die bleiben bei euch, wenn sie euch wirklich mögen, bleiben sie bei euch so. Nehmen euch so, wie ihr seid.
Und wenn das eher so Alltags-People-Pleasing ist?
Dann üben.
Ja.
Genau, das meine ich.
Und ich glaube, so, ja. Es hilft wirklich doll, sich klarzumachen, dass Empathie, ich glaube, viele verwechseln so Empathie und People-Pleasing miteinander. Also Empathie bedeutet, das ist schon wahrzunehmen, wie es dem Gegenüber geht, aber dann im Zweifel trotzdem bei der eigenen Überzeugung zu bleiben oder dem eigenen Wunsch. Und sich da nicht so reinzusteigern. Und People-Pleasing ist dann eben halt eher jedes Mal, wenn du merkst, okay, da könnte die andere Person als auch was für bei empfinden oder denken oder so, dann sofort seine eigene Position so wegzunehmen.
Ja.
Und ich glaube, so People-Pleaser tendieren auch dazu, sehr doll zu glauben, sie wären so das Zentrum der Welt. Also das habe ich auch voll. Da hat mein Therapeutin auch mal gesagt, so ja, halten sie denn die anderen Leute nicht für mündig, so können die keine eigenen Entscheidungen treffen. Also manchmal muss man sich auch so ein bisschen auf den Pott setzen. Zum Beispiel bei so einer, keine Ahnung, im Café, dass ich der Kellnerin jetzt nicht sagen würde, so, ich hätte aber gerne, ich wollte ja Hafermilch haben, nicht Kuh. So, und dann ist ja auch oft die Angst, so, jetzt bin ich hier die Schlimmste im ganzen Raum. Und jetzt wird sie immer denken, so, weißt du noch, die, der ich einen neuen Kaffee holen musste, so. Das ist ja nicht so. Also entweder die ist dann vielleicht wirklich genervt, dann kannst du da aber nicht so, weil du hast ja das Richtige bestellt und du kannst auch nichts dafür, dass sie vielleicht überarbeitet ist und ihr Chef ihr keinen fairen Lohn zahlt und dieses Café komplett überfüllt ist und sie alleine arbeitet.
Ja.
Oder sie ist halt wahrscheinlich nicht genervt, sondern sagt einfach, oh, Entschuldigung, und du kriegst einen neuen Kaffee und sie wird sofort danach vergessen, weil ihr das wahrscheinlich 30 Mal am Tag passiert.
Wenn das ihr 30 Mal am Tag passiert, dann sollte sie vielleicht
überlegen,
ob sie den richtigen Job macht.
Aber weißt du, so dann halt 30 Mal im Leben... Und man ist so einer von vielen und nobody cares. Also es ist auch so ein bisschen so, dass das Realisieren, dass man halt viel weniger wichtig ist, als man selber immer glaubt. Oder viel weniger auf einen geguckt wird.
Ja. Auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt.
Ja. Okay. Das war's eigentlich. Ich wollte noch was erzählen, wo ich kein People-Pleaser war.
Okay, erzähl.
Weil ich darauf stolz war. Und wollte ich nochmal, da haben wir noch gar nicht drüber geredet und da wollte ich nochmal dein Feedback zu haben.
Okay, hast du toll gemacht.
Weiß ich ja noch gar nicht. Achso. Du warst dabei.
Wirklich?
Also, das war vor ein paar Tagen, da waren wir im Freibad.
Ach ja, das war witzig. Der ist danach auch dann auf pissen musste.
So, und ich sag ehrlich, ich bin ein heftiger Eiermann bei sowas. Im öffentlichen Raum bin ich eine richtige Renate. Ich hasse das, wenn Leute nicht einfach die Schnauze halten und sich gruppenkompatibel verhalten. Ich mag das nicht, wenn Leute laut Musik anmachen im Park. Ich mag nicht, wenn Leute rauchen in der Öffentlichkeit. Ich finde, Rauchen in der Öffentlichkeit sollte absolut verboten werden. Ich mag nicht, wenn Leute zu viel Platz einnehmen. Ich mag das einfach nicht, wenn Leute sich
in Bonn
nicht...
im Freibad gab es genau zwei Stellen, an denen man im ganzen Freibad rauchen durfte. Und da haben sie sich dann auch getummelt.
Ja, es war mir aber schon zwei Stellen zu viel.
Man sollte wir saßen aber auch relativ nah dran.
Ich finde einfach, Rauchen ist was, was man in so einer Kapsel macht, um einfach...
Wie im Flughafen.
So, dann macht nur du kriegst dann Krebs, aber jetzt nicht auch noch die Dreijährige, die neben dir sitzt. So. Ich mag einfach Leute nicht, die nicht sehr bewusst mit ihrer Umwelt umgehen. Das nervt mich. Ich bin da auch empfindlich, gebe ich auch zu. Manchmal vielleicht sogar spaßbefreit, gebe ich zu. Deswegen gehe ich ja auch nicht so oft an öffentliche Orte, weil ich das selten genießen kann. Wir waren im Freibad und wir saßen in so einer Ecke und um uns herum waren schon drei Leute, die geraucht haben, hinter uns irgendwelche Bros, die auf wirklich übelster Bro-Sprache Deep Talk geführt haben, die mich übelst genervt haben.
Beim Genuss einer... Joint.
Eines Joints hat mich auch schon genervt, hat gerochen. Dann hat mich genervt, dass die so hektisch da rumgewedelt haben, weil die alles mit heftigen Gesten unterstreichen mussten, ihre deepen Talks. Hat mich alles schon genervt. So, dann habe ich schon aufgestanden und einen neuen Platz gesucht. Also erstmal habe ich natürlich böse rübergeguckt, dann habe ich einen neuen Platz gesucht. Dann haben wir einen neuen Platz gefunden, dann saßen wir woanders. Dann war okay. Saßen wir da so, haben da gechillt. Und dann habe ich einen jungen Mann gesehen.
Im vollen Freibad.
Im wirklich extrem vollen Freibad. Es war richtig voll da. Ganz viele Kinder, andere, so. Das war richtig voll. Der schon so einen leichten, er hat schon so ein bisschen so in der Gegend rumgeguckt. Er war so ein bisschen, er wusste schon, er soll das nicht. Es war jetzt kein Macker-Move. Der war einfach zu faul, um auf Klo zu gehen. Hat sich da dann recht verschämt an die Hecke gestellt am Rand vom Freibad. Aber Rand bedeutet so 3 Meter von der nächsten Person entfernt. Weil es ist nicht so großes Freibad und es war sehr voll. Also er war jetzt nicht so 100 Meter entfernt von allen. Und hat dann diesen Busch gepisst. Und ich dachte, ich habe das gesehen und meinte noch so zu euch, so, Digga, what the fuck, was pisst er da hin? Weil ich hasse wirklich Männer, die irgendwo in Pinkeln sowieso schauen. Regt mich richtig auf beim Fußball jedes Mal. Ich gehe jedes Mal da, wenn man in Hamburg zum Stadion geht. Ich war nur dreimal da, weil Männer regen mich zu doll auf. Die versauen einem die gesamte Stadion-Experience. Da gehe ich schon immer dann durch und sage zu jedem Einzelnen so, es gibt auch Toiletten, so. Weil ich verstehe das nicht. Was ist das für eine Idee, dass nur wenn man zum Fußball geht, können Männer einfach plötzlich ganz Hamburg voll pissen. Das werde ich niemals verstehen. Und dann auf jeden Fall pisst er da in dieses Freibad und ich meinte noch so zu ich so, Digga, what the fuck? Und dann dachte ich mir so, nee, du kleiner Lümmel, nicht mit mir. Was fällt dir ein, du dummer Sau? Und dann habe ich gepfiffen und so richtig, ich kann richtig laut pfeifen auf so 2 Fingern oder auch auf 4. Und weil der so schon wusste, dass er es nicht machen soll, hat er sich sofort davon angesprochen gefühlt, obwohl er mit dem Rücken zu mir stand und wir relativ weit weg saßen. Wir saßen bestimmt so 50 Meter weg oder so.
Ja, 20 Jahre, glaube
ich. Und zwischen uns waren auch ganz viele andere Leute und so. Ja. Alle um uns herum haben sich zu ihm umgedreht. Wir haben bestimmt, keine Ahnung, zwischen... Ja,
20 und 30.
Also mindestens 30 Leute haben den angeguckt. Also erst mich, dann ihn. Er hat sich sofort angesprochen gefühlt. Seine Kumpels saßen alle daneben, haben auch geguckt. Dann guckt er so mich an und ich so... Und dann habe ich ganz laut durchs ganze Schwimmbad geschrien. Da hinten ist die Toilette. Und dann hat er sich so geschämt, sofort weggelaufen. Dann saß er die ganze Zeit in der Ecke. Und ich hatte danach voll Herzrasen, weil ich war so, oh mein Gott, das war ja für mich dann voll der öffentliche Moment sozusagen. Mhm. Und ich dachte dann auch so, oh, hoffentlich kommt er jetzt nicht und macht mir eine Ansage oder sowas.
Was soll er machen?
Weiß ich auch nicht, ich hatte dann plötzlich mega Angst. Aber gleichzeitig dachte ich so, nee, genau das ist es ja. Also genau, ich war voll stolz dann eigentlich auf mich.
Ja, kannst du auch sein.
Weil ich war so, das geht nicht, du kannst doch nicht ins Freibad pissen mit Kindern überall um dich herum. What the fuck? Im Stehen, im Busch einfach so deinen Pimmel rausholen.
Er ist nicht mehr in die Ecke gegangen.
Nein, er hat sich einfach daneben gestellt.
Es war schon ein bisschen weird. Also ich weiß nicht, ob der schon betrunken war oder so, aber...
Nee, so sahen die nicht aus.
Die haben Bier getrunken.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das war einfach wirklich Faulheit.
Ja.
Der wusste schon, er soll das nicht machen. Er stand ja schon da so. Deswegen hat er sich ja auch sofort angesprochen gefühlt.
Ja, der hat sofort reagiert auf 47. Ja. Also er hat sich richtig ertappt gefühlt. Und dann musste er später nochmal auf Klo. Hab ich nochmal gesehen, der hat eine relativ auffällige Badehose und Tattoo. Der ist dann zum Klo getapert.
Ja.
Zu Recht. Aber ich glaube, der dachte, er hat zunächst, das war der Bademeister.
Deswegen, ich war dann der Bademeister
in dem Moment. Ja auch.
Ich wäre eine richtig gute Bademeisterin.
Den ganzen Tag nur rumpfeifen.
Und sowas mache ich schon häufiger. Wow. Weißt du, im Stadion, als alle geschrien haben, deine Mutter ist ein Hurensohn oder so, oder ist eine Fotze oder sowas, dann habe ich aber der gesamten Kurve beim HSV,
die 10 Leute um uns herum.
Nein, ich habe richtig laut geschrien und es war richtig leise in dem Moment. Und der Typ mit dem Mikrofon hat sich zu mir umgedreht. Vorne, dieser Schreimensch. Das war schon, ja. Na gut. Das war schon übertrieben viele Leute. Weil, entgegen meiner Erwartung, ist es in der Kurve mega langweilig. Es wird ja auch ganz oft gar nichts gesagt. Also ich dachte, es geht mega die Stimmung ab, aber außer die 2 Sekunden Männer halt, 2 Sekunden feuern und dann ist tote Hose. Auf jeden Fall hat mich das genervt, dass die da eine halbe Stunde neben mir gerufen haben, dass irgendwer eine Fotze oder eine Hure ist. Und dann war ich so, geht's? Und dann habe ich halt ganz laut zurückgeschrien, ob denen auch was Besseres einfällt, als irgendwelche nicht beteiligten Frauen zu beleidigen. Und dann waren ein paar Leute schön, aber 2 Leute meinten noch, finde ich auch. So.
Ja.
Nicht mit mir solche Geschichten.
No, no, no.
No, no, no. Und ich spüre in mir, wenn ich Kinder habe...
Dann wird es schwierig. Dann muss ich, glaube ich...
Habe ich letzte Folge schon gesagt, oder?
Dann muss ich, glaube ich, aufpassen.
Vor allem mit Rentnern. Mit denen habe ich eh noch ein paar Rechnungen offen.
Ja. Weil, ich bin jetzt auch... Ich habe es auch gemerkt bei den Hunden. Da werde ich dann protective.
Ja, weil ich muss sagen, bei Rentnern bin ich oft noch eingeschüchtert. Die sind ja auch so aggressiv. Wir wohnen in einer sehr rentnerlastigen Gegend, deswegen wir haben häufiger Rentnerkontakt. Kann man
wirklich den klassischen Spruch schönes Sterben wünschen. Wenn die unnötig frech sind.
Ich liebe auch, gehen Supermarkt sie vor, drängeln. Sie haben ja nicht mehr lang.
Ja,
ja?
Das ist, merkt euch das Klassiker. Bitte im Supermarkt, wenn die drängeln. Aber da kann man mittlerweile, das große Glück, dass Rentner unfähig sind, die Selbstbedienungskassen, die Inflationsausgleichskassen zu benutzen. Da ist man vor denen dann schon gefeit.
Ja. Ja, ja.
Ja.
Ja, vor denen habe ich immer Angst. Und auch immer das Gefühl, die haben recht, weil weißt du, wer älter ist, hat recht. Das ist noch zu doll. Da bin ich ein People-Pleaser, bin ich ehrlich. Also auch bei unseren Nachbarn. Ich wurde echt schon so oft von denen angeschissen. Wegen wirklich, weil ich mit dem Knie die Tür aufgemacht habe. Und das ist schlecht für die Tür. Solche Sachen.
Quatschkram auch.
Ich musste schon mal auf den Knien, vor allem von unseren Nachbarn, was auf dem Boden abwischen, weil er meinte, das haben unsere Handwerker da hinterlassen. Auf dem Fußboden, im Flur, so ein kleiner Mini-Mini-Fleck. Und er hat dabei zugeguckt, wie ich da auf den Knien was weggerubbelt habe.
Never in my life.
Ich weiß, das würdest du niemals machen. Da hast du wirklich keinen einzigen
Mini-Prozent. Aber sowas wird auch nicht an mich herangetragen. Ich glaube, das ist schon auch so die Ausstrahlung.
Ich glaube, das ist die Ausstrahlung, aber auch das Frauenthema, ja. Also das habe ich auch das Gefühl, es wird wirklich extrem davon ausgegangen, dass man auf einer jungen Frau wie mir ein bisschen, dass man mich ein bisschen für dumm verkaufen kann.
Es wird konnte auch ganz man oft, ja auch.
Ja, ich weiß. Es hat am Anfang auch super gut funktioniert. Es wurden ja auch ganz oft Themen, die eigentlich mit dir hatten, dann an mich rangetragen. So können sie ihrem Mann das und das sagen.
Was habe ich falsch gemacht?
Nein, nicht falsch, aber es waren dann so Hausthemen oder so, wo ich dann auch nur so das Sprachrohr war.
Obwohl es deine Wohnung ist.
Und so da, also mit Rentnern, da muss ich noch ein bisschen mein Game upstatten. Aber ich spüre das mit Kindern. Ich spüre, wenn da so ein Opa kommt und dann irgendwie kommt und sagt so, der hat Hunger. So.
Ich habe mir jetzt schon extrem vorgenommen, dass wenn jemand mein Kind ungefragt ins Gesicht fasst, dass ich dem dann einfach ins Gesicht fasse. Ja. Na, wie finden Sie das?
Ja. Ja, fertig. Aber dann denke ich mir immer, die meinten es wahrscheinlich nicht böse. Mich nicht direkt böse zu denen sein. Aber wenn die es böse meinen,
wieso? Bin ich auf das ist wieso Fall böse? Ich frage einfach nur, na, wie finden Sie das? Du kannst es auch anders betonen, aber finden Sie jetzt auch nicht so nett, oder?
Da würde ich vielleicht, wenn es lieb gemeint war, da habe ich noch viel Verständnis immer. Aber wenn die böse gemeint sind, weil ich habe auch wirklich schon oft gehört, dass jemand so einfach so ein Kind geschubst oder so beleidigt hat oder so.
Oder mit einer Waffe bedroht.
Ja, es war in Hamburg.
Das hat haben einfach, wir erzählt.
Ach so, stimmt. Die Rentnerin mit der Waffe. Schau mal, weil die ja was mit einer Waffe, oder?
Das war das.
Nee, es war noch was anderes.
Da weiß ich nicht, was du meinst.
Da wurde jemand erschossen. Gar nicht so weit. Ach, weiß ich doch nicht mehr. Bei uns in der Nähe wurde mal jemand erstochen, als ich Kind war. Hm. Aber es war so Familiendrama. Aber ich glaube, ein Mann hat einen Mann umgebracht. Das war kein Femizid. Und dann durften erstmal ganz viele Kinder nicht mehr alleine zur Grundschule gehen. Weil die Helikoptereltern bei uns im Viertel haben dann Angst bekommen. Obwohl sofort klar war, dass das irgendwie so der Onkel von dem war oder sowas und das so gar kein Zufall war, aber trotzdem. Und dann haben die Tatwaffe gesucht bei uns in der Nähe. Und mein Opa hat einfach 3 Tage vorher sein Taschenmesser verloren.
Mit seinen Initialen drauf.
Ja, macht natürlich gar keinen Sinn, weil da war offensichtlich dann auch kein Blut dran oder sowas. Und das hätte ja auch niemals zusammengepasst vom Stich oder keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, warum haben meine Eltern dann so Panik geschoben und dann haben alle so gesucht nach diesem Taschenmesser. Lag im Straßengraben, ist ihm rausgefallen, wenn man aus dem Auto aussteigt.
Habt ihr es gefunden?
Die Polizei hat es gefunden.
Wirklich?
Ja, das war halt gar nicht schlimm, weil das war natürlich überhaupt nicht das.
Also die bei der Suche dann?
Ja, die haben halt in allen Straßengräben geguckt, das war jetzt auch nicht so weit hergeholt.
Die sind echt eklig, aber auch.
Ja, waren also nicht so tief. Na gut, okay, wir sind ja schon wieder so sehr weit fortgeschritten zeitlich.
Naja, die Leute müssen sich das jetzt auch einteilen.
Stimmt. Jetzt kommen noch unsere Abschiedsworte. Wir machen Sommerpause, das haben wir ja schon angekündigt.
Ja, weil wir brauchen den ganzen Fokus auf die verschiedenen Radrennen, die jetzt laufen.
Mhm.
Damit wir dann euch danach eine tolle Zusammenfassung.
Die nächste Folge, Beziehungsstatus kompliziert, kommt am 25.09. Also wir machen einen Monat Sommerpause. Es wird wahrscheinlich danach auch ein bisschen vielleicht eine andere Ausrichtung geben oder vielleicht ein bisschen andere Struktur. Das wissen wir noch nicht, da würden wir nochmal dran rumtüfteln. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören immer. Vielen Dank für Kommentare, Bewertungen, Shares auf Social Media, Rückmeldungen auf Social Media, alle diese Sachen. Das bringt uns ganz viel, das bedeutet uns ganz viel. Danke auch an alle, die bei den Lesungen waren und mir nochmal persönlich Rückmeldungen auf den Podcast gegeben haben.
Und aufs Buch.
Und das Buch natürlich auch, aber jetzt rede ich gerade vom Podcast. Und wir freuen uns da wirklich sehr doll drüber. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt vielleicht keine riesige Hörerinnenschaft, aber eine sehr eingeschworene mit sehr treuen Hörenden.
Obwohl wir uns auch wirklich stiefmütterlich um unsere Social-Media-Kanäle
kümmern. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe mir wirklich ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, im Zweifel sogar mit Einsatz von Geld und jemandem, der uns vielleicht beim Cutten oder so hilft, ein bisschen aktiv auf Social Media zu sein, vielleicht ein paar Videoausschnitte zu posten, vielleicht sogar doch nochmal zu gucken, ob wir das mit dem Videopodcast irgendwie kriegen, weil ich habe das Gefühl, da geht schon viel verloren an Potenzial.
Auch extrem viel Arbeit.
Ja, aber deswegen sage ich ja, das würde nur funktionieren, wenn wir es irgendwie outsourcen können. Und wir müssen dann
auch nochmal investieren in Equipment dafür. Und
es gibt auch Studios, wo man das machen kann.
Boah. Naja, das diskutieren wir intern.
Das diskutieren wir. Auf jeden Fall werden wir am 25.09. dann quasi wieder zurück sein und wahrscheinlich da noch nicht mit einem Videopodcast, sondern erstmal vielleicht mit ein bisschen neuer Struktur. Und wir freuen uns schon, euch dann wieder mit unseren weisen Worten beglücken zu können.
Wir werden uns im Urlaub hinsetzen und den Kanal mal angucken, was da so geschrieben wurde von euch. Ihr habt bestimmt ein paar Nachrichten geschrieben. Ich weiß, da sind ein paar Nachrichten unbeantwortet von uns. Wir gucken uns das an. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Feedback habt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt die einfach. Schreibt uns die, schickt uns die. Wir gucken uns das an. Im Urlaub. Und dann gucken wir weiter, wie wir das weitermachen.
Ja, Gruß und Kuss von uns. Und macht's euch schön.
Was machen wir denn in der Zeit?
Nein, das wissen wir noch nicht. Sag ich ja, nach Slowenien fahren.
Das sagst du so, als wäre das eine Strafe.
Ich wollte nach Cornwall.
Nicht so doll, sonst kommt der Hund gleich.
Okay, stimmt, Entschuldigung. Okay, sag jetzt dann Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.